Island ist das Nächste, was er dann haben will.
Besteht dann die Gefahr, dass Russland auch die baltischen Staaten angreift?
Diese Weltordnung ist schon keine regelbasierte mehr, sondern eine machtbasierte.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Mit dem Amtsantritt Donald Trumps verändert sich die Welt. Die letzten Zweifel daran hat er in den ersten zwei Wochen nach der Angelobung wohl beseitigt. Die USA verabschieden sich von ihrer Rolle als Weltpolizist. Zerfällt nun die NATO? Kommt es zum Handelskrieg mit China? Und wo bleiben wir? Wo bleibt Europa? Herzlich willkommen bei Lookout, dem Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Mein Name ist Eva Weißenberger und in dieser Folge behandeln wir nichts Geringeres als die neue Weltordnung. Und zwar mit dem deutschsprachigen Experten für dieses Thema, Herfried Münkler, Professor für Politikwissenschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Hallo, Frau Weißenberger.
Sie sind Autor zahlreicher Bücher und zwei davon, über die wollen wir heute sprechen. Das eine ist Die Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, erschienen im Rowohlt Verlag. Und das zweite ist Die Zukunft der Demokratie, erschienen im Brandstätter Verlag. Ihre Schwerpunkte sind Geopolitik, Krieg, Demokratie und Machiavellismus. Darf man das so verkürzt zusammenfassen?
Ja, nicht nur Machiavelli, sondern eigentlich politische Theorie und Ideengeschichte. Sagen wir mal von Platon und Thukydides bis in die Gegenwart. Das ist eine große Spanne.
Ich würde gern mit einer Frage beginnen, die mir vor 3 Monaten vielleicht noch überhaupt nicht eingefallen wäre. Waren Sie eigentlich schon einmal in Grönland?
Nein, habe ich auch nicht vor, hinzufahren. Aber es gibt ja hinreichend Möglichkeiten, sich auf der Karte zu vergewissern, welche Bedeutung Grönland hat und haben könnte. Und das, was Trump antreibt, das kann man auf der Karte sehen. Einerseits, andererseits muss man sich ein paar Gedanken machen über Bodenschätze. Und die sieht man ja sowieso nicht, wenn man mit dem Hundeschlitten vielleicht durch den grönländischen Schnee fahren würde.
Ich muss zugeben, ich war auch noch nie in Grönland. Alles, was ich über die geopolitische Bedeutung Grönlands weiß, weiß ich eigentlich aus der dänischen Polit-TV-Serie Borgen, die ich sehr empfehlen kann. Und die letzte Staffel, die handelt quasi von Grönland. Da lernt man auch ein bisschen was über die Bedeutung. Sie haben es jetzt schon erwähnt, Bodenschätze. Was sind denn so die Gründe, warum Donald Trump Grönland annektieren möchte, oder jetzt sagt er, er möchte es auch gern kaufen, ganz Geschäftsmann, zahlt er halt ein bisschen was dafür. Warum ist Grönland geostrategisch so wichtig?
Also zunächst mal kaufen hat in der amerikanischen Geschichte ja schon mal eine Rolle gespielt, was Alaska anbetraf, dass man den Russen abgekauft hat, Ende des 19. Jahrhunderts, sodass also gewissermaßen die Versuchung nahe ist zu sagen, okay, dann haben wir gewissermaßen im Nordwesten das gemacht, jetzt könnten wir im Nordosten was Ähnliches machen. Dass er da mit Militär einmarschiert, ist schwer vorstellbar, weil Dänemark ja ein Verbündeter innerhalb des NATO-Bündnisses ist. Aber ich denke, es sind einerseits die ökonomischen Gesichtspunkte. Ja, da möchte er nicht, dass die Chinesen und die Russen da ihre Hand drauflegen. Vor allen Dingen dann, wenn sich die Seehandelsrouten verändern durch das Abschmelzen der Polkappen.
Im Zuge des Klimawandels könnten die Pole schmelzen.
Also der Töpfer, der früher mal in Deutschland Minister für Umweltschutz war, der hat da schon vor 15 Jahren davon gesprochen, dass damit bestimmte Engpässe des Seehandels, Straße von Malakka und was weiß ich was, nicht mehr diese Bedeutung haben werden, sodass also auch die amerikanische Dominanz in diesen Räumen, die relativ leicht gewissermaßen die zumachen könnten, so nicht mehr funktioniert. Also müssen sie sich dahin orientieren. Das ist ein Gesichtspunkt, diese Verbindung von Bodenschätzen und Seefahrtslinien. Und das andere, glaube ich, das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, weil die USA haben sich nach dem Ersten Weltkrieg aus Europa wieder zurückgezogen. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie geblieben, in gewisser Hinsicht bis heute. Und das hat damit zu tun, dass sie die Erfahrung gemacht haben, der Nordatlantik und auf der anderen Seite auch der Nordpazifik sind nicht groß genug und weit genug, dass man sagen kann, das ist ein Schutz. Das heißt, das trat die geostrategische Direktive der Kontrolle der Gegenküste ein. Und wenn man genau hinschaut, kann man sagen, die NATO, wie sie zunächst gegründet worden ist, von Norwegen bis Portugal und dann das Mittelmeer entlang mit Griechenland und der Türkei als Endpunkt, da ist ja kein rein demokratisches Bündnis gewesen, weil Portugal und Griechenland relativ lange auch und die Türkei eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich bis, sagen wir mal, 89, 90 demokratische Staaten gewesen sind. Also dass man also sagen kann, es war eine geopolitische Konstruktion, die sich wertepolitisch getarnt hat. Und das gilt natürlich erst recht für die gegenüberliegende Pazifikküste. Weder das südvietnamesische Regime des Diktators Diem noch Syng Man Rhee in Südkorea und in Indonesien die Familie Marcos schon ganz und gar nicht. Es waren keine Demokraten. Aber es war für die USA wichtig, sozusagen nachdem sie schon China verloren hatten, 1948, als Mao Zedong sich gegen Chiang Kai-shek durchsetzt, wenigstens die vorgelagerten Inseln gewissermaßen von Japan bis Australien zu kontrollieren. Okay, das ist ihnen zu teuer geworden, jedenfalls was Europa anbetrifft. Und deswegen haben sie die Vorstellung, sie sollten eigentlich ihre Präsenz in Europa reduzieren oder gar Europa, sich aus Europa zurückziehen. Dann bleibt aber das Problem der Atlantik. Und da ist gewissermaßen Grönland und Kanada, hat er ja auch noch gesagt, sozusagen der Ersatz da für die Kontrolle der gegenüberliegenden Küste. Und wenn er dieses Projekt energisch weiterverfolgt, dann wird man sagen können, Island ist das Nächste, was er dann haben will, um auf diese Weise eine geostrategisch stabile Position im atlantischen, nordatlantischen Raum zu beziehen.
Ich habe auch noch gehört, dass Grönland eine sehr gute Abschussbasis von Raketen ist, weil sie dann in eine bestimmte Umlaufbahn kommen, die irgendwie raumfahrttechnisch sehr sinnvoll wäre. Spielt das auch eine Rolle, gerade in Verbindung mit Elon Musk?
Das kann man nicht ausschließen. Nur sind halt die Abschussstationen zurzeit nicht auf Grönland. Das hat man noch nicht wirklich ausprobiert. Das sind also eher theoretische Überlegungen. Und ob sich sowas praktisch machen lässt, das muss man dann halt noch sehen, was es auch kostet, das Equipment dorthin zu transportieren und derlei mehr. Da ist Cape Canaveral oder andere Orte, die Musk sich da ausgesucht hat, doch ja, relativ kostengünstig.
Sie haben es schon erwähnt, Grönland ist eine autonome Provinz Dänemarks und ist damit nicht nur Teil der EU, sondern Dänemark ist ja auch ein NATO-Partner der USA. Und gleichzeitig fordert Trump, dass die NATO-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungs- und Rüstungsausgaben auf 5% des Bruttoinlandsproduktes heben, obwohl die meisten der EU-NATO-Partner nicht einmal jetzt die 2%-Ziele erreichen und noch weniger für ihre Rüstungsausgaben ausgeben. Was heißt das jetzt eigentlich? Ist der Nordatlantikpakt Geschichte oder baut Trump hier nur ganz als Dealmaker wieder Druck auf, um auf anderen Gebieten dann doch seine Ziele zu erreichen?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das oder da so tatsächlich eine Alternative formuliert. Also man kann sagen, die Reduktion des amerikanischen Engagements in Europa ist kein Spezialprojekt von Trump, auch nicht mal nur der Republikaner, sondern die Wende Pivot to Asia, das war ja schon Obama. Also sozusagen das 21. Jahrhundert wird für die USA in aufmerksamkeitspolitischer Hinsicht dem Indopazifik gelten, weil man davon ausgeht, dass dort ökonomisch, etwas flapsig gesagt, die Post abgeht. Und Obama hat auch gleichzeitig gesagt, nicht, wir sind nicht mehr zu einer gleichzeitigen und gleichgewichtigen Machtprojektion im atlantischen und im pazifischen Raum in der Lage. Das wird zu teuer. Insofern müssen wir eine Schwerpunktsetzung durchführen. Und damit macht Trump jetzt in der ihm eigenen, etwas polternden Weise ernst. Die Europäer haben relativ lange nichts getan, gar nichts getan. Weder ihre Seestreitkräfte relevant erhöht, noch haben sie ihre Landstreitkräfte auf Vordermann gebracht. Mit den Luftstreitkräften sieht das alles ein bisschen besser aus. Und insofern kann man sagen, gibt es Gründe für Trump zu sagen, ihr müsst jetzt zumindest mal eine Zeit lang relativ viel drauflegen, um die Defizite, die ihr in der Zeit dessen, was man in Deutschland Friedensdividende genannt hat, diese Defizite auszugleichen. Das werden die Europäer so kurzfristig gar nicht hinbekommen, zumal also dann auch ihre Rüstungsindustrie das nicht hergibt. Die Erwartung von Trump ist natürlich, dass das Equipment in den USA gekauft wird, sodass also davon auch die amerikanische Wirtschaft etwas profitiert. Ich glaube, es wird sich so vielleicht um 3,5% oder sowas, das hat auch Rutte, der NATO-Generalsekretär, gesagt, einpendeln. Und dann muss man aber vor allen Dingen sehen in Europa, wo bekommt man die Männer und Frauen her, die in diesen Heeren dann Dienst tun werden. Das könnte man auf dem Arbeitsmarkt vermutlich hinbekommen. Es gibt ja da, sagen, durchaus ein Arbeitskräfteangebot. Aber ob die geeignet sind, das ist ja, die Frage, nicht?
Und aber
ja
eigentlich gibt es ja in ganz Europa einen Arbeitskräftemangel in allen Bereichen.
Ja, das ist wohl wahr, nicht? Gleichzeitig gibt es aber natürlich dann doch schon immer so einen Bodensatz von Arbeitslosigkeit. Den hätte man früher, als das gewissermaßen noch die klassische Infanterie gewesen ist. Also man muss nicht viel denken, sondern muss nur gucken, was der Feldwebel einem vorgibt, damit hinbekommen können. Aber inzwischen sozusagen sind das ja doch alles anspruchsvolles Gerät, mit dem die umgehen. Und da kann man nicht.
Soldaten sind auch IT-Spezialisten.
So etwa, nicht? Da kann man nicht mit Kreti und Pleti agieren. Das muss man schauen, ob das funktioniert oder ob man dann einfach auch den Sold deutlich erhöhen muss, um auf diese Weise die 3,5% zu verausgaben. Also man kann jedenfalls sagen, da ist etwas in Gang gekommen, das darauf hinausläuft, dass die Europäer allein in der Lage sein müssen, sich zu behaupten gegenüber Russland. Das sollte im Prinzip nicht besonders schwierig sein, weil das 440 Millionen, 450 Millionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht 160 oder 140 Millionen für Russland sind. Die Probleme sind andere, nämlich wer soll das Oberkommando führen? Nicht? Europäer haben ja da ihre Rivalitäten. Und das ist sozusagen die deutsch-französische Rivalität, von der man gerne gesagt hat, die ist überwunden. Aber so einfach ist das nicht. Die Polen werden auch sagen, es kann aber nicht sein, dass auf Dauer ein Deutscher oder ein Franzose oder gar ein Italiener das Kommando führt, weil die Italiener ganz andere Interessen haben und nach Süden schauen, nicht nach Osten. Da fällt dann auf, dass das Problem ist, dass man eben nicht nur ein amerikanisches Militär in Europa hatte, sondern dass man auch das Oberkommando innerhalb der NATO outgesourced hat. Und das ja grundsätzlich ein amerikanischer Vier-Sterne-General ist. Also das ist ein Schritt, den die Europäer machen müssen. Und dann kommt hinzu, man kann das nicht nur konventionell machen, sondern braucht man auch eine eigene europäische nukleare Abschreckungskomponente. Also da muss man im Prinzip relativ viel Geld ausgeben und dann auch Trägersysteme von Flugzeugträgern bis U-Booten und was weiß ich was bereitstellen.
Das und sich dann politisch auch noch einigen.
Und sich politisch einigen, ja. Also das kann man sich vorstellen, sagen wir mal, Weimarer Dreieck. Also sozusagen die Achse Paris, Berlin, Warschau, damit ein Osteuropäer dabei ist. Plus Italien, plus, wenn man das nicht im EU-Kontext sieht, sondern im NATO-Kontext, Großbritannien. Nicht so, dass man
kurz
also eine
einhaken für die
hat.
Geschichtlich nicht so bewandert sind, was ist das Weimarer Dreieck, was war das?
Naja, das ist in den 90er Jahren in Weimar gegründet worden und ist der Versuch, gewissermaßen Polen mit einzubinden in eine führende Rolle in Europa, gewissermaßen Polen als der Repräsentant Ost-Mitteleuropas. Das hat relativ lange nicht funktioniert. Ist auch diese 8 Jahre PiS-Regierung, also sozusagen die Nationalkonservativen in Polen an der Macht, Familie Kaczynski, etwas gewesen, wo man den Polen nicht so viel zügeln lassen wollte. Das hat sich jetzt wieder verändert mit dem Machtwechsel zur Bürgerplattform. Und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Die Polen sind, was die Ausgaben fürs Militär anbetrifft, ja sowieso schon seit einiger Zeit weiter. Nun ist aber natürlich für sie auch die Herausforderung durch Russland eine besonders dringliche und spürbare.
Könnte man aber auch sagen, eigentlich müssen wir Europäer Trump dankbar sein, dass er uns jetzt diesen Push gibt, diesen Tritt in den Hintern, wenn man so will, damit wir endlich Verantwortung für unsere eigenen Angelegenheiten nehmen, für unsere eigene Außen- und Sicherheitspolitik?
Ja, also ich meine, der eigentliche Tritt in den Hintern, der ist ja schon erfolgt mit Putin, als er das zweite Mal angegriffen hat. Der Angriff von 2015, der ist sozusagen überhört worden oder man hat ihn im Minsker Abkommen runtergespielt, niedrig gehängt. Aber der Angriff dann vom Februar 2022 hat eigentlich die Situation schon verändert. Aber Sie haben natürlich in der Hinsicht recht, dass man gedacht hat, naja gut, aber wir haben ja die Amis.
Genau, eben, und die werden uns schon verteidigen.
Ja, und vor allen Dingen, die werden entsprechende Waffen und Munition liefern. Es ist ja sozusagen das, was sich zurzeit in Europa verändert, ist ja nicht nur ein Aufwuchs der Ausgaben fürs Militär, sondern auch ein Aufwuchs der Rüstungsindustrie, bei denen zurzeit zwar noch Panzer eher handwerklich gefertigt werden, aber wenn die Stückzahlen weiter in die Höhe gehen in den Anforderungen, dann werden sie auch wieder industriell gebaut werden. Und das ist dann eine dramatische Veränderung. Und da muss man auch sehen, ob die Europäer das hinbekommen, das so zu machen, dass sie sich darüber nicht in die Haare bekommen. Also was Deutschland und Frankreich anbetrifft, hat man sich bei der Neuausstattung der Streitkräfte mit gepanzerten Fahrzeugen darüber verständigt. Aber ob da nicht möglicherweise osteuropäische Länder ein bisschen Bedenken haben, dass die Deutschen wieder mehrere Panzerdivisionen haben und eine so starke Rüstungsindustrie. Das ist eine sehr knifflige Geschichte, bei der die Politik ausgesprochen viel Fingerspitzengefühl haben muss.
Den 22. Februar 2022 haben Sie schon erwähnt, den Überfall Russlands auf die Ukraine. In Ihrem Buch Die Welt im Aufruhr schreiben Sie aber, dass ein anderes Datum eigentlich diesen Wendepunkt in der Weltgeschichte markiert, nämlich der 15. August 2021. Damals sind die Amerikaner aus Kabul, aus Afghanistan abgezogen. Manche haben vielleicht noch diese Bilder im Kopf, die man damals im Fernsehen sah, überall auf der Welt sah, auf Social Media. Da ist eine Maschine der US Air Force über die Rollbahn schon gerollt, war bereit zum Abheben und sehr viele Menschen sind mit diesem Flugzeug mitgelaufen und sie sind sogar auf die Räder geklettert und wollten hinaufklettern auf dieses Flugzeug. Was hat dieser Tag geändert? Warum war die Welt am 16. August 2021 eine andere?
Ja, dieser 15. August ist im Hinblick auf die russische Wahrnehmung sozusagen, wie nimmt die Elite im Kreml den Westen wahr, von Bedeutung? Bestärkt sie sozusagen in der Auffassung, naja, die kriegen ja nichts hin, die sind schwach und dekadent und haben keinen langen Atem. Das ist sicherlich sehr wichtig im Hinblick auf die russische Wahrnehmung. Und es ist gleichzeitig auch, nachdem die USA unter dem jüngeren Bush nochmal versucht hatten, die Probleme Zentralasiens und des Nahen und Mittleren Ostens durch die Irak-Intervention, die ja gewissermaßen parallel mit der Präsenz in Afghanistan, also am Hindukusch, entstanden ist, ja, diese Verhältnisse dort zu verändern, dass man zumindest Prosperitätsregime hat, das ist völlig misslungen, eigentlich ein Desaster geworden. Und das hat natürlich dann auch sichtbar werden lassen, dass die USA ihre Rolle, Sie haben vorhin in der Anmoderation gesagt, Weltpolizist, ich sage eher etwas vorsichtiger, Hüter der Weltordnung, weil es nicht nur Sanktionen, sondern auch Gratifikationen ist, mit denen sie gearbeitet haben, aufgeben. Nicht? Und sozusagen, Trump hat ja in Doha den Rückzug aus Afghanistan verhandelt, durchführen mussten dann Biden, er streicht alle Gratifikationen, also das Geld, das die USA im Prinzip, naja, zur Anfütterung von potenziellen Verbündeten eingesetzt haben. Das ist auch vorbei. Das heißt, diese Weltordnung, kann man sagen, wird oder ist schon keine regelbasierte mehr, sondern eine machtbasierte. Und das müssen jetzt die Europäer lernen. Es macht keinen Sinn mehr zu sagen, aber das Völkerrecht, das sind sozusagen Seifenblasen. Die sehen zwar ganz schön aus, wenn die Sonne drauf strahlt, aber dann platzen sie auch. Und sie müssen zusehen, dass sie Machtressourcen haben, um bei diesem Spiel der drei, USA, Russland, China, in irgendeiner Weise dabei zu sein.
Diese Gleichzeitigkeit von Krisen und Kriegen, die wir derzeit erleben, ist das eigentlich ein Zufall oder ist das eine historische Gesetzmäßigkeit, die so kommen musste?
Ja, Gesetzmäßigkeit ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man kann schon sagen, dass Zeiten, in denen eine Weltordnung, die eine Zeit lang Bestand hatte, und das war die 89, 90 mit dem sogenannten unipolaren Momentum der USA entstanden ist, in eine solche Weltordnung zerfällt, untergeht, dass dann so etwas wie ein großes Stühlerücken beginnt. Wer in der entstehenden Weltordnung welchen Platz einnimmt, auf der Bühne oder in der ersten Reihe oder ganz hinten. Und dazu gehört sicherlich der Ukraine-Krieg in dem Sinne, dass die Russen davon ausgehen, wenn wir ein imperialer Akteur sein wollen, dann brauchen wir die Kontrolle über das Schwarze Meer und die Umgebung. Es geht ja nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Europa gegenüberliegende Küste, nicht? Also, was weiß ich, die Kaukasusstaaten. Dass die Chinesen sich sowas auch überlegen, ist klar, aber sie haben es bislang nicht gemacht, militärische Macht eingesetzt. Aber sie haben schon die ganze Zeit im Rahmen der neuen Seitenstrategie fiskalische Macht eingesetzt, die sie sozusagen, wenn die Länder bei ihnen hinreichend verschuldet sind, jederzeit den politischen Einfluss transferieren können. Also die beiden, die sich ihre Einflussgebiete sichern, die USA, darüber haben wir ja schon gesprochen, tun das jetzt auch. Und dann kann man sagen, dann gibt es den Nahen Osten bis hin zum Mittleren Osten, also bis hin zum Iran, wo keine eindeutigen Dominanzstrukturen sind, nicht? Wo man sagen kann, das ist ein Hegemonialkonflikt. Die Iraner haben die Vorstellung, sie seien eigentlich der geborene Hegemon dieses Raums. Die Saudis denken das in gewisser Hinsicht auch, haben aber eigentlich dafür nur das Geld. Sonst haben sie nicht so viele Menschen. Und was vielleicht für unsere Europäer am wichtigsten ist, die Türkei betreibt seit 20 Jahren unter Erdogan und der AKP eine neo-osmanische Politik, also eine Politik, die auch an der Wiederherstellung von Räumen interessiert ist, wie sie bis 1918, 19, also dem Osmanischen Reich, bestanden haben.
Wie groß war das damals genau?
Naja, das Osmanische Reich ging im Prinzip bis runter nach Basra. Und im Ersten Weltkrieg ist auch beim Raum von Bagdad größere Schlacht hat stattgefunden. Es beherrschte im Prinzip den Raum zwischen Syrien bis hin zur ägyptischen Grenze. Also sagen wir mal so, am Ende des Ersten Weltkrieges zerfallen drei Großreiche. Das ist das Reich des Zaren, das Reich der Osmanen und das Reich der Habsburger. Aus dem Habsburgerreich ist relativ bald eine Vielfalt von vielen kleinen Staaten, vielleicht mit Ausnahme von Jugoslawien, aber das gibt es ja inzwischen auch nicht mehr. Entstanden. Lenin hat mit anderen Bedingungen das Zarenreich wiederhergestellt. Aus dem Osmanischen Reich ist gewissermaßen die geschrumpfte Türkei hervorgegangen, nicht? Und dass da in den Köpfen von einigen so Vorstellungen herumspuken, wir sind aber auch ein Akteur im Schwarzen Meer und wir sollten eigentlich in Syrien unsere Finger drin haben. Und diese Kurden gehen uns sowieso auf die Nerven. Die Kurden hatten ja eigentlich im Vertrag von Sèvres, was gewissermaßen das Pardon zu Saint-Germain mit Österreich gewesen ist, einen eigenen Staat bekommen. Aber Kemal Atatürk hat sich geweigert, das anzuerkennen. Und im Vertrag von Lausanne gab es keinen Kurdenstaat mehr, nicht? Die waren also sozusagen schon wieder die Benachteiligten oder Gelackmeierten. Insofern kann man sagen, dieser Raum, der 1918, 19 untergegangen ist, ist der Raum, in dem die Stühle besonders intensiv gerückt werden.
Gehen wir mal diese einzelnen Teile, die Sie jetzt alle schon erwähnt haben, der Reihe nach durch. Russland wurde schon erwähnt, eben auch dort dieser Traum, die Ausdehnung des Zarenreiches oder dann der Sowjetunion wieder zu erlangen. Und das führt uns zum Ukraine-Krieg. Trump hatte ja angekündigt, den binnen 24 Stunden nach Amtsantritt zu beenden. Jetzt redet er schon von ein paar Monaten. Bei seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat er gesagt, ich werde mit der OPEC reden, senkt den Ölpreis, dann endet auch der Krieg in der Ukraine. Sie sind ja Experte für Krieg beziehungsweise die Beendigung von Kriegen. Wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Gibt es da eine Chance auf Frieden? Und wenn ja, wie könnte der aussehen?
Ja, das, also ich meine, dass Trump da zurzeit kräftig am Zurückrudern ist, jedenfalls was die Zeitvorstellungen anbetrifft, das haben Sie ja schon angesprochen. Wenn man versucht, das über wirtschaftliche Maßnahmen zu machen, das haben ja im Prinzip die westlichen Mächte seit Ende Februar, Anfang März 2022 versucht und das hat nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet hat. Ja, die russische Wirtschaft hat hier und da Probleme, aber sie haben halt immer wieder Möglichkeiten gefunden, das zu unterlaufen, sei das was weiß ich, die Schattenflotte, mit der sie weiter Öl exportieren, die Abhängigkeit einiger Länder, die die ganze Zeit weiter Gas bezogen haben und das bezahlt haben. Ob das funktioniert, wird man sehen. Also Trumps Plan, den Dumpingpreise für Öl, um auf diese Weise die russischen Einnahmen zu reduzieren. Es ist aber jedenfalls ein Faktor, der über Jahre wirkt und nicht über Monate und schon gar nicht über Tage. Insofern reden wir da jetzt über ganz andere Zeiträume, als dass Trump in der eben eigenen, na, ich möchte mal sagen, etwas großmäuligen Art zunächst einmal angekündigt hat. Und auch dann bleibt das Problem, ja, man kann sich vorstellen, die Ukraine willigt ein, dass sie den Krieg beendet, oder jedenfalls einen Waffenstillstand unterzeichnet, bei dem vorerst Teile des Donbass unter russischer Kontrolle bleiben. Dafür will sie aber etwas haben, nämlich Sicherheitsgarantien. Und diese Sicherheitsgarantien können nur darin bestehen, dass europäische Truppen im Prinzip in der Ukraine stationiert werden, NATO-Truppen. Und da wird sich dann relativ schnell zeigen, dass die Europäer das nicht in der hinreichenden Zahl können. Es sind da Zahlen von 200.000 Soldaten im Gespräch. Wo sollen die denn herkommen? Sodass ich davon ausgehe, so schnell wird dieser Krieg nicht enden. Trump wird eine weitere Niederlage erleben. Wenn ich sage weitere, muss man seine erste Präsidentschaft ins Auge fassen, nicht? Dass er sozusagen mit Nordkorea keinen Schritt weitergekommen ist, trotz der sogenannten Liebesbriefe, die er sich mit dem kleinen Kim geschrieben hat, dass das Doha-Abkommen nicht funktioniert hat und dass man sagen muss, auch das Abraham-Abkommen, also sozusagen die Aussöhnung zwischen oder die Aufnahme guter Kontakte zwischen Israel und den konservativen Ölstaaten in Arabien, hat im Prinzip nur dazu geführt, dass der Iran gesagt hat, wir setzen Hamas und andere ein, um das zu torpedieren. Also sozusagen seine Politik des Dealmaking trägt nicht besonders weit. Und das muss man wohl auch für die Ukraine so sehen. Das Problem der Ukraine ist im Augenblick eher, dass sie vor dem Problem der Erschöpfung ihres Militärs stehen. Sozusagen vom Equipment her, sie haben nicht genug Munition, aber sie haben auch nicht genügend Männer. Und das könnte ein Punkt sein, wo dieser Krieg eine schnelle, überraschende Wendung nimmt, nämlich der Zusammenbruch der ukrainischen Armee. Das ist das, was uns eigentlich besorgt machen muss und nicht so sehr die großspurigen Erklärungen, die Trump da abgibt, um sagen zu können, er ist der große Friedensstifter.
Aber wenn dieser Katastrophenfall eintritt, besteht dann die Gefahr, dass Russland auch die baltischen Staaten angreift?
Ja, ich denke schon. Ich meine, im Augenblick nicht, denn die russische Armee hat in der Ukraine doch so erhebliche Verluste an Männern und Material erlitten, dass sie auf der Stelle das nicht kann. Aber natürlich ist es naheliegend zu sagen, wenn die russische geostrategische Vorstellung heißt, wir müssen das Binnenmeer, Schwarzes Meer kontrollieren, das wir unter Katharina der Großen einst dem Zarenreich einverleibt haben, dann ist es auch naheliegend zu sagen, wir wollen das Binnenmeer Ostsee, wo wir seit Peter dem Großen eine große Rolle gespielt haben, wieder zurückhaben. Und das heißt natürlich, dass man das nicht kann mit dem kleinen Zugang der Exklave Kaliningrad, also im ehemaligen Königsberg oder von Leningrad aus oder St. Petersburg heute, sondern dass man dann in irgendeiner Weise versuchen muss, einen großen Küstenstreifen der Ostsee unter Kontrolle zu bringen. Und das sind die baltischen Länder, die haben teilweise russische Minderheiten, Estland zumal. Und ja, da muss man schon mit rechnen. Das wird jetzt sozusagen nicht wohl in der Form sein, dass da Truppen einmarschieren, sondern man wird versuchen, diese Minderheiten zu mobilisieren. Und dann ist das Argument, man muss sie schützen. Und wenn erst einmal so etwas wie ein Bürgerkrieg in einem dieser Länder inszeniert worden ist, vielleicht auch auf der Grundlage einer hybriden Kriegführung, dass man dann eingreift.
Hybrider Krieg heißt auch zu beginnen mit einem Infowar sozusagen, ja. Zwietracht in dieses Land zu bringen, was ja derzeit in Europa schon im großen Stil passiert. Ja. Und wir lassen uns ja auch teilweise aufhetzen.
Wir lassen uns teilweise, ja, durch
also noch nicht so weit,
Putins,
also gibt es zum Glück keinen Bürgerkrieg,
Trolls, aber ja. Oder Fehlinformationen und vieles andere mehr irritieren. Die rechtspopulistischen, teilweise auch die linkspopulistischen Parteien, wenn wir an die Slowakei denken, vertreten diese Interessen. Wahrscheinlich werden sie auch mit Geldern angefüttert. Jedenfalls in Deutschland bei der AfD gibt es da doch einige Indizien dafür. Und das ist eine der Verwundbarkeiten von Demokratien und offenen Gesellschaften, dass die sich sozusagen nicht abschotten können, dass sie nicht sich härten können gegen solche Formen der Infiltration.
da mache ich kurz einen Sidestep zu Ihrem zweiten Buch, das wir mitgebracht haben, Die Zukunft der Demokratie, erschienen im Brandstätter Verlag. Da schreiben Sie, das ist noch kein neuer Befund sozusagen, dass autokratische Systeme auf der ganzen Welt im Vormarsch sind und im Aufwind. Aber was Sie darin auch sagen, ist, das Einzige, wie man sich dagegen wehren kann, ist, wenn man mündige Bürgerinnen und Bürger hat, die informiert sind, die kompetent sind, die medienkompetent sind und die engagiert sind. Die Frage ist nur, wie macht man das?
Ja, also ich meine, dass die autoritären Regime untereinander sich auch in die Haare bekommen können, das will ich noch dazu tun. Aber wie können die Demokratien sich verteidigen, ohne ihren demokratischen Charakter aufzugeben und selber zu autoritären Regimen zu werden? Da glaube ich, ist sozusagen die Urteilskraft der überwiegenden Mehrheit der Bürger die eigentliche Verteidigungslinie. Und da haben wir sozusagen in der Vorstellung, erstens, Demokratie und Wohlstand gehen Hand in Hand. Das hat relativ lange gestimmt. Im Augenblick stimmt das so ohne weiteres nicht mehr. Sind wir etwas nachlässig geworden? Oder man kann sagen, die Einstellung vieler Leute gegenüber der Demokratie ist eine, dass sie sagt, wir sind eigentlich Konsumenten, nicht? Und wir gehen in den Laden und wählen dann das, was uns passt, was uns am nächsten kommt. Also Parteien, nicht? Und dann hinterher stellen wir fest, Politik hat geliefert oder Politik hat nicht geliefert. Das ist natürlich im Prinzip eine gegenüber den Grundvoraussetzungen der Demokratie hochgradig ignorante Grundeinstellung. Demokratie beruht nicht wesentlich auf Output, das tut sie auch, also auf dem, was sie leistet, sondern zunächst einmal, und darin unterscheidet sie sich von den anderen politischen Ordnungen durch Input, dass nämlich die Bürgerschaft sich engagiert, dass sie im Engagement lernt, Politik zu beurteilen,
Dinge auszuhandeln,
Dinge auszuhandeln,
Kompromisse zu finden.
Ja, auch zu argumentieren und nicht nur, wie wir das zurzeit beobachten, gewissermaßen seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, nicht? Also was man als populistische Parteien identifizieren kann, die arbeiten in hohem Maße mit solchen Emotionen verkürzt und eben nicht mit langfristiger Urteilskraft im Sinne der rationalen Beurteilung von Entscheidungen, dass man sich fragt, nicht, was gefällt mir jetzt in meiner Wut- oder Zornsituation, sondern eher, was wird das vermutlich heißen in 10 Jahren, in 15 Jahren und vieles andere mehr. Das sind hohe Zumutungen, die der demokratische Rechtsstaat an die Bürger stellt. Und dazu braucht es natürlich schon Urteilskraft bei den Bürgern. Und man könnte sagen, das ist ein hochspannendes Experiment, Politik zu machen mit Dilettanten, ja, nämlich nicht mit Leuten, die da professionalisiert sind, sich permanent damit beschäftigen.
Und Dilettantismus hat ja im Wortstamm auch, dass man Freude daran hat. Das heißt ja nicht nur, dass man kein Profi ist, sondern es heißt auch, man hat Leidenschaft und Freude dabei.
Genau.
Also insofern ist es ein gut gewähltes Wort.
Ja, es hat sozusagen diese ambivalente Seite, nicht? Nach beiden Seiten, nicht? Auf der einen Seite Freude dabei, auf der anderen Seite aber natürlich keine Experten und geringe Erfahrung. Und wenn wir vorhin über hybride Kriegführung gesprochen haben, dann setzen natürlich die autoritären Regime gerade an dieser Unerfahrenheit an, verstärken das Emotionale, reduzieren das Rationale und versuchen auf diese Weise Demokratien zu ruinieren.
Und eins würde ich noch hinzufügen, es ist nicht nur so, dass die Demokratie davon lebt, dass sich die Menschen engagieren, die Bürgerinnen und Bürger, sondern es ist auch das Wesen der Demokratie, dass man sich überhaupt engagieren darf in die Richtung, in die man sich engagieren möchte und nicht nur in eine Richtung engagieren darf.
Ja. Richtig, ja. Ja, also der Gesellschaftsvertrag einer Demokratie sieht das vor, dass die Leute sich engagieren dürfen, dass sie große Freiheitsräume haben. Aber man sollte sagen, das ist die liberale Komponente, die republikanische Komponente sagt. Aber darüber hinaus muss sich auch ein Teil der Bürgerschaft wirklich engagieren. Nicht? Es geht nicht, dass man sagen kann, na ja, also wenn ihr euch nicht engagieren wollt, ist auch gut, nicht? Sondern die Demokratie lebt gerade auf der kommunalen Ebene, also da, wo sie ehrenamtlich ist, davon, dass sich hinreichend Leute bereit finden, sich zu engagieren. Nicht?
Dann kommen wir zurück zu den Schauplätzen der Weltpolitik. Sie haben noch sehr viel erwähnt, das wir noch kurz ein bisschen näher einordnen müssen. Das erste war der Nahe Osten, also das nächste, was wir auf der Liste haben. Kurz vor der Angelobung Trumps kam es dann doch endlich zu diesem Austausch zwischen Gefangenen und Geiseln von der jeweils anderen Seite. Danach, aber nach seiner Angelobung, sagte Trump dann, er wolle die Palästinenser einfach komplett aus Gaza absiedeln. Wie ist da Ihre Einschätzung der Lage? Was tut sich dort jetzt?
Und vor allen Dingen hat er den Israelis gesagt, ihr kriegt von uns wieder die 2000 Pfund Bomben, die in der Lage sind, die tiefliegenden Bunkersysteme zu brechen. Das ist vermutlich für die Geiseln sehr unangenehm, denn dann wird die Hamas sagen, unter diesen Umständen brauchen wir aber weiterhin die Geiseln und können sie gar nicht freilassen. Denn wenn sie freigelassen sind, dann setzen die Israelis womöglich diese Bomben ein und zerschlagen diese Systeme. Also da kann man sehen, wie gewissermaßen Trump in vieler Hinsicht, ich möchte mal mit europäischer Überheblichkeit sagen, ohne Sinn und Verstand an die Sachen herangeht, Erklärungen abgibt, die die Sache konterkarieren. Und das gilt natürlich auch für das Umsiedlungsprojekt, das er da letzten Endes ins Gespräch gebracht hat. Die Ägypter werden den Teufel tun, die palästinensische Bevölkerung bei sich aufzunehmen. Die Jordanier haben ja schon relativ viele und begreifen die als einen Faktor der Destabilisierung ihres Landes. Also die werden die nicht aufnehmen, weil das ein unruhiges Element in im Prinzip sedierten Gesellschaften ist. Trump agiert da sozusagen wie ein pubertierender Knabe, der glaubt, wenn er sich im Schulhof hinstellt und zeigt, dass er durch langes Bodybuilding und entsprechende Getränke Riesenmuskeln hat, könne er im Prinzip alle Probleme des Schulhofs lösen. Das wissen wir, das ist nicht der Fall. Und so wird das auch dort nicht funktionieren. Das könnte gut dazu führen, dass die Situation sich nicht in Richtung Beruhigung, nicht Frieden, aber Beruhigung entwickelt, sondern dass die diversen Akteure das Gefühl haben, wir müssen alles verändern, was bislang wieder eingetreten ist an Beruhigung und wieder auf mehr Krieg und Gewalt umstellen.
Dann einen ganz wichtigen Akteur in der Welt haben wir ja schon angesprochen, China. Hm. Der chinesische Traum von Staatschef Xi Jinping lautet bis 2050, man will die Nummer eins in der Welt sein, militärisch, geopolitisch, wirtschaftlich. Ist das nach dem Rückzug der USA irgendwie realistisch?
Naja, ich meine, die Seitenstraßenstrategie der Chinesen funktioniert ja in Zentralasien, wo sie im Prinzip den Russen Gebiete abgenommen haben, die zu ihrer Einflusszone gerechnet haben, aber auch im südlichen Afrika.
Sie reicht auch, die Seidenstraße, die neue, reicht auch schon bis Europa und bis Lateinamerika.
Ja, also Europa, ja. Vom Hafen von Piräus und so weiter. Ja. Da zeigte sich aber dann schon, die Chinesen haben doch nicht mehr so viel Geld, dass sie da so einfach raushauen können. In Lateinamerika könnte das was anderes sein. Wenn Trump weiterhin eine so rüpelhafte Politik gegenüber den mittelamerikanischen und südamerikanischen Staaten betreibt, dass die dann doch sozusagen eine Annäherung an China betreiben, nicht? Das wird man bald sehen, in welcher Weise er da gegebenenfalls auch wieder zurückstecken muss bei der Remigration, um die Chinesen nicht noch mehr Einfluss in Lateinamerika zu bekommen zu lassen. Aber das Problem Chinas ist, die Ökonomie funktioniert nicht mehr so, wie das über 20, 30 Jahre funktioniert hat. Also sozusagen im kontinuierlichen Zuwachs von 8%, 9%, 10% sich bewegt hat. Vermutlich schafft man es zurzeit tatsächlich allenfalls auf 4, eher auf 3%. Und das ist ein bisschen wenig für das, was China sich vorgenommen hat.
Andererseits muss man sagen, wir können davon derzeit nur träumen.
Ja, wir können davon nur träumen, aber ich meine, wenn wir den Vergleich anders anlegen, nicht sozusagen Europa nach 1945, einem Prozess der ökonomischen Rekonstruktion, da hat man zeitlang auch solche Zuwachsraten gehabt, die haben sich dann immer weiter abgeflacht. China kommt jetzt noch die Folge der Corona-Pandemie dazu. Also sozusagen, die chinesische Wirtschaft hat ein Problem. Wir haben sozusagen, die müssen im Prinzip Vollbeschäftigung haben, weil sie keinen Sozialstaat haben, der Probleme auffangen kann. Die Leute müssen auch sparen, können deswegen nicht als Konsumenten einspringen, wenn bestimmte Sachen nicht mehr in den USA gekauft werden, um ihre Altersversorgung zu haben. Also China ist da in ein strukturelles Problem reingekommen. Und wenn man noch bedenkt, dass jetzt irgendwann die Folgen der Ein-Kind-Politik sich bemerkbar machen, Das heißt, dass im Prinzip sie das Problem haben, das wir in Europa schon die ganze Zeit haben, nämlich die Boomer-Generation geht in den Ruhestand und immer weniger müssen die Lasten dieses Ruhestands treiben. Dann wird man davon ausgehen müssen, China wird sich in den nächsten 10 Jahren nicht in die von Xi Jinping damals angekündigte Form entwickeln, sondern sehr viel kleinere Brötchen backen. Und das könnte heißen, dass sie in der internationalen Politik zurückhaltender werden und sich auf die innere Stabilisierung ihres Landes konzentrieren müssen. Aber das wird man sehen.
Jetzt haben wir schon erwähnt, eben die USA, China, Russland, eigentlich auch die EU. Sie schreiben in Ihrem Buch, also Sie analysieren, was als nächstes kommt, die Weltordnung der 5, die sich da die Macht aufteilen. Warum diese 5, also einer fehlt noch, nämlich Indien, haben Sie auch noch dazu erwähnt, warum diese 5 und die andere Frage ist, warum überhaupt 5, weil manche sagen ja auch, es sind nur 3, eben USA, China und Russland.
Ja, das würde ich jetzt nicht prinzipiell ausschließen, nicht? Aber wenn man sagt, na, die Europäer sind zu schwach, kann man sagen, ja, die Russen sind eigentlich auch zu schwach. Eine zunehmend abnehmende Bevölkerung, eine fragile Wirtschaft, die ein Bruttoinlandsprodukt hat, das nicht viel höher ist als das von Spanien allein. Über die Chinesen-Probleme haben wir schon gesprochen. Wenn man mal in Rechnung stellt, dass jeder dieser 5 seine inneren Probleme hat, Indien auch, nicht? Also der etwas unangenehme Hindu-Nationalismus von Modi und die Europäer halt ein dynamischer Regelgeber, aber kein handlungsfähiger Akteur, dann kann man sagen, die Umstellung von der regelbasierten auf die machtbasierte Weltordnung, der wir gegenwärtig zusehen, wird dazu führen, dass alle diese Akteure, diese 5, sich umbauen. Und zwar umbauen in dem Sinne, handlungsfähig zu sein. Das wird die Dynamik Ihnen vorschlagen. Ob die Europäer das schaffen, wäre zu sagen. Aber wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie die Regeln von anderen entgegennehmen müssen, die ihnen die aufdrängen. Vielleicht nicht nur in der Politik, sondern sicherlich auch in der Wirtschaft. Das könnte für die Europäer sehr unangenehm sein. Insofern gibt es starke Gründe zu versuchen, unter der Gruppe der Regelgeber dabei zu sein.
In Ihrem Vorwort von diesem Buch schreiben Sie schon, dass Sie nicht die Welt so beschreiben, wie Sie sie gern hätten, sondern so, wie Sie glauben, dass sie sich entwickeln wird. Jawohl. Trotzdem habe ich da jetzt herausgehört, dass es bei der EU dann doch ein bisschen auch der Funken der Hoffnung dabei ist? Oder glauben Sie tatsächlich, wir werden bei diesen großen 5 dabei sein?
Vom Potenzial her ist das, denke ich, ohne weiteres machbar. Wenn man so hört, was von anderen unter den BRICS-Staaten da noch genannt wird, also Brasilien oder Indonesien oder wie auch immer, das sind alles Länder, die von ihren Fähigkeiten und Potenzialen weit weg sind von dem, was die Europäer können. Was Europa anbetrifft, muss man sagen, ja, haben wir die Politiker, die das hinbekommen, oder haben wir eine Generation von Politikern, deren Mentalität eher die des Zuwartens, des ewigen Suchens nach Kompromissen und vielem anderen mehr ist, die zu so etwas nicht in der Lage sind? Oder werden nationale Ressentiments und Vorbehalte eine stärkere Hierarchisierung der EU verhindern? Das alles kann sein, nicht? Insofern stehen wir da auch an Scheidewegen. Ich würde mal sagen, ich habe versucht, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist, aber ihre Entwicklungsdynamik habe ich sozusagen nicht in einem schwarzen Pessimismus für die Europäer gezeichnet, sondern die Grundvoraussetzungen für Zuversicht nachzuzeichnen versucht, ohne in einen, wie Arthur Schopenhauer das gerne genannt hat, ruchlosen Optimismus zu verfallen.
Jetzt eine Frage, die ich als Österreicherin noch stellen muss. Wie bewerten Sie denn unsere Neutralität?
Ja, das ist halt ein Ergebnis der 50er Jahre, der Mitte der 50er Jahre, mit der Österreich in den Zeiten der Blockkonfrontation ganz gut gefahren ist. Da konnte man auch sagen, naja, eigentlich sind die Blöcke nur in Deutschland und vielleicht Griechenland und der Türkei aneinander gestoßen. Sonst waren mit Finnland und Schweden relativ große Neutralitätszonen, 2000 Kilometer immerhin, gewissermaßen so wie ein Puffer. Mhm. Und der galt natürlich auch für Österreich und Jugoslawien, nicht? Das alles gibt's nicht mehr. Insofern erscheint mir die Neutralität gewissermaßen so etwas, wie ein altes Sofa, das stehen geblieben ist, auf dem man sich bequem ausstrecken kann, das aber eigentlich in die Ummöblierung des Europäischen Hauses nicht wirklich reinpasst. Das Problem ist auch, dass Österreich unter diesen Umständen eigentlich politisch keine Rolle spielt. Ich weiß, ich höre das nicht nur in Österreich, man hört das auch in der Schweiz. Ja, wir sind aber die Neutralen, die gewissermaßen die Plattformen für Verhandlungen darstellen können und so weiter und so weiter. Das, glaube ich, ist nicht besonders wichtig. Da gibt es hinreichend Orte. Da braucht man weder Wien noch irgendwie die Schweizer Berge.
Auch noch eine ganz andere Frage, das interessiert mich persönlich. Manche sagen, dass eine Disruption von Kommunikationstechnologien dann eben zu so einer Welt in Aufruhr führt und dann auch zu Krisen und Kriegen führt. Und als Beispiel wird angeführt die Erfindung des Buchdrucks 1450 und dann der 30-jährige Krieg 1618. Oder das Radio, das den Aufstieg der Nazis befördert hat, was in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Teilen Sie diese These? Und das, was wir jetzt sehen, ist das zurückzuführen auf Social Media und Generative AI?
Ja, ich glaube, das ist ein empirisch gut begründeter Punkt, den Sie ansprechen. Also sozusagen der Buchdruck, der die Reformation ermöglicht hat, vor allen Dingen in Flugschriften, und der dann im 30-jährigen Krieg gipfelt. Also eine Medienrevolution, die geeignet war, Massen zu mobilisieren. Und die Demokratie, wie wir sie kennen, ist ein entschleunigtes Verfahren, das versucht, Emotionen zurückzudrängen und die rationalen Überlegungen der Leute in den Mittelpunkt zu stellen, ruht auf der Trias von Buch, Zeitschrift und Zeitung. Und das ist ja etwas, erstens ist es kuratiert und lektoriert und zweitens ist es eine Form auch der Entschleunigung. Jetzt denkt noch mal drüber nach, nicht? Und der Prozess des Lesens von längeren Texten ist was ganz anderes als die Eyecatcher und Aufreger in dem Newsfeed und anderem mehr. Also die Frage ist, ob dieser Typ von Demokratie verkraftet die Umstellung auf Plattformen, die da mal aufgekommen sind mit der Vorstellung, jetzt hat jeder das gleiche Recht und die gleiche Stimmgröße und es ist nicht mehr so, dass der Herausgeber einer Zeitung sehr viel Macht hat und der Chefredakteur und was auch immer und die anderen können allenfalls einen Leserbrief schreiben und der wird nicht mehr abgedruckt, nicht? War es, die Algorithmen, über die Elon Musk verfügt, verstärken seine Stimme dramatisch und nehmen andere in den Hintergrund. Und sozusagen, sie führen dazu, dass wir gewissermaßen in der Echokammern und Blasen leben. Und all das stellt sehr das in Frage, was ich vorhin als die entscheidende Verteidigungslinie der Demokratie bezeichnet habe, nämlich die Entstehung von politischer Urteilskraft. Ja, also das ist eine große Herausforderung. Und auch da möchte ich mal sagen, man kann die Herausforderung beschreiben, um sich ihr zu stellen. Aber es ist nicht so leicht, herauszufinden, wie man auf sie reagieren kann, und zwar mit einer guten Erfolgsaussicht. 50-50.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben dieses Buch aber trotzdem mit einem hoffnungsfrohen Mindset für Europa geschrieben. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass die Welt dann wieder zu einer Ordnung kommen wird und nicht wir da keinen 30-jährigen Krieg vor uns haben?
Na, schauen Sie, das Schreiben eines Buches ist ja im Prinzip ein Prozess, in dem man das, was auf einem eindrängt im Augenblick und was einem vielleicht verrückt machen will, nicht? Jeden Tag eine schlechte Nachricht und sie werden immer schlimmer, indem man das zergliedert, durchdenkt, auflöst, im Hinblick auch auf die Frage, kann das nur noch schlimmer werden oder nicht? Und dann entdeckt man sozusagen auch Elemente der Veränderung im Schlimmen zum Besseren hin. Ich glaube, das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass wir es schaffen, erstens die Demokratie zu bewahren und zweitens zu verhindern, dass die Demokratie sozusagen zu so einem Residuenfaktor in einer autokratischen Welt wird. Dazu muss man aber die Lage kühl und gelassen und sehr präzise analysieren, um von daher dann herauszubekommen, wo sind die Frontlinien, wo sind unsere Möglichkeiten, gegenzuhandeln und vieles andere mehr. Und das verschafft einem dann auch so eine gewisse Zuversicht, also Handlungsperspektiven und nicht nur Opfer von Prozessen, die über mich kommen, wie der Herr über die Philister.
Das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, dass eben diese geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen nicht einfach über uns und unsere Unternehmen kommen, sondern dass wir uns diesen Entwicklungen stellen und sie analysieren und dann auch darauf reagieren können. Und Sie haben vorhin gesagt, eben längere Texte zu lesen, ist auch ein Beitrag zur Entschleunigung. Deswegen empfehle ich natürlich an dieser Stelle noch einmal Ihre zwei Bücher, dass man die liest. Das dicke Buch, da wird man wirklich entschleunigt, weil das kann man nicht einfach so, es ist kein Page-Turner, sondern man muss über jede Seite nachdenken. Und es ist auch 400 Seiten stark, das heißt, man muss sich wirklich damit beschäftigen. Die Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert, erschienen bei Rowohlt. Und ein etwas schlankeres Buch, Die Zukunft der Demokratie, erschienen bei Brandstätter, in der Reihe Auf dem Punkt, herausgegeben vom kürzlich verstorbenen Hannes Androsch. Also diese beiden Bücher empfehle ich. Wer uns bis jetzt auch zugehört hat, hat vielleicht auch schon einen Beitrag zur Entschleunigung genossen, denn dieser Podcast ist einer der längeren, die wir bisher aufgenommen haben, glaube ich. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber es war so spannend, dass ich mich keine Sekunde natürlich gelangweilt habe, sondern Ihnen gebannt zugehört habe, Herr Professor. Aber ich glaube, er war recht lang. Also freue ich mich, dass Sie zugehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich sehr, dass Sie nach Wien gekommen sind, und verabschiede mich von Ihnen. Dankeschön.
Ich bedanke mich für die Einladung und ich bedanke mich bei denen, die den Podcast bis eben verfolgt haben.
Genau. Und wenn Sie noch dazugehören und noch hier sind, dann hätte ich noch eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn bitte und schreiben Sie gleich jetzt einem Freund oder einer Freundin, dass er oder sie sich das unbedingt anhören soll. Lookout Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert, inspirierend.